Der ASTV-Podcast. Ihr wöchentlicher Überblick zu den wichtigsten Entwicklungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht. Mit Dietrich Loll.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Dietrich Loll und an meiner Seite ist wieder Rechtsanwalt Steffen Pasler von den ETE-Rechtsanwälten aus Rostock. Guten Morgen, Steffen.
Guten Morgen, Dietrich.
Ja, dann lass uns mal in unsere aktuellen Themen reinstarten, Steffen. Und ich habe einiges zur Überbrückungshilfe mitgebracht. Denn die N-Bank aus Niedersachsen hat mal ihre Statistik zur Bearbeitungsquote offengelegt. Und beim ersten Überbrückungshilfepaket oder Schlussabrechnungspaket liegt die Abarbeitungsquote bei 65% ungefähr und beim zweiten Paket ungefähr bei 23%. Damit läge man so im Mittelfeld in Deutschland. Also es gibt Bundesländer, die sind flotter, es gibt Bundesländer, die sind ein bisschen langsamer. Was jetzt aber wahrscheinlich für alle Bewilligungsstellen so ein Thema sein könnte, ist, dass es wohl eine Vorgabe des Bundes gäbe, dass der weit überwiegende Teil der Schlussabrechnungspakete bis Ende diesen Jahres, also 2025, abgearbeitet werden soll. Heißt, die müssen sich jetzt also ganz schön ransetzen. Wenn wir ja gerade gehört haben, Schlussabrechnungspaket 2 liegt ungefähr bei 23%. Da ist noch einiges zu tun für die Bewilligungsstellen erstmal. Es werden aber Fragen auftauchen und die werden natürlich dann bei dem prüfenden Dritten vor allem noch dieses Jahr dann auftauchen. Also von daher wird eine ganze Menge Arbeit in diesem Bereich zu erwarten sein. In diesem Zusammenhang nochmal ein Tipp. Bitte immer wieder das Überbrückungshilfeportal dann auch händisch kontrollieren, ob denn da noch Post eingegangen ist. Es kann gut sein, und das erleben wir in der Praxis leider immer wieder, dass nicht immer dann per E-Mail benachrichtigt wird, dass etwas im Portal hinterlegt worden ist. Es kann also sein, es ist was im Portal angekommen, die normalerweise 21 Tage Beantwortungsfrist läuft. Wenn man nicht guckt, dann läuft die vielleicht ab. Und wie wir alle wissen, wenn ich nicht rechtzeitig antworte, kann es gut sein, dass dann am Ende die Hilfe komplett abgelehnt wird zulasten unserer Mandanten. Also von daher bitte immer wieder selber ins Portal gucken, ob da nicht noch irgendwas ist, das beantwortet werden muss. Ja, ansonsten gab es Gerüchte zu den Überbrückungshilfeportalen, dass das demnächst abgestellt werden soll. Es ging das Gerücht rum zum Ende dieses Jahres, 2025. Wir haben nochmal nachgefragt beim Bundesministerium und die haben uns gesagt, dass im Augenblick geplant sei, bis zum 30.06.2027 erst das Überbrückungshilfeportal dann einzustellen und dass es dann nicht mehr zur Verfügung steht. Also da ist noch ein bisschen Zeit. Wie das dann aussieht, was das bedeutet, dass das Überbrückungshilfeportal dann nicht mehr zur Verfügung steht, keine Ahnung, wie das aussehen soll, ob man dann gar nicht mehr reingucken kann, ob man auch reingucken kann, aber nicht mehr irgendwie darauf antworten kann. Also ein Unterschied zwischen aktiver und passiver Nutzung. Keine Ahnung, aber jedenfalls ist geplant, Mitte 2027 erst die Portale in irgendeiner Art und Weise abzustellen. Ja, und dann nochmal so ein Tipp aus der Praxis zur Überbrückungshilfe. Falls es zur Mandatskündigung kommt, entweder durch Sie oder durch den Mandanten, bitte alle Stellen, vor allem die Bewilligungsstellen, darüber informieren, dass das Mandat nicht mehr existiert, sodass dann eben auch die entsprechenden Bewilligungsstellen Sie als prüfenden Dritten dann nicht mehr direkt anschreiben. Ja, dann habe ich nochmal zwei Schreiben vom BMF mitgebracht, einmal vom 22.08. Da sagt das BMF, sie würden gern ein Standortfördergesetz auf den Weg bringen. Das wird dann natürlich auch erstmal einmal durch einen parlamentarischen Umlauf gehen, muss natürlich dann noch durch den Bundestag und Bundesrat. Aber was da ganz interessant aus steuerlicher Sicht ist, ist, dass der Paragraph 6 Absatz 10 Einkommensteuergesetz nochmal angepasst werden soll. 6b Absatz 10 natürlich. Da geht es um die Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen und die Übertragung von stillen Reserven. Das geht bisher nur bis 500.000 Euro. Das soll jetzt auf 2 Millionen Euro erhöht werden nach diesem Standortfördergesetzentwurf. Schauen wir mal, ob das so kommt. Ja, und dann zum anderen BMF vom 21.08. Da geht es um ein neues Schreiben zum 35c Einkommensteuergesetz. Da geht es ja um die Förderung energetischer Maßnahmen an zu Wohnzwecken genutzten Gebäuden. Und in diesem Schreiben werden dann nochmal Einzelfragen zum 35c ESDG geklärt. Also von daher sehr interessant, wer sich mit dem Thema beschäftigen muss. Das Bundesverfassungsgericht wird sich auch mit dem steuerlichen Thema beschäftigen müssen. Wir hatten hier schon mal berichtet, dass der Bundesfinanzhof zu den Sterbetafeln mal entschieden hat, dass die Geschlechterdifferenzierung zwischen Männern und Frauen soweit aus Sicht des BFH dann in Ordnung sei. Nun hat man, die Kläger, sich an das Bundesverfassungsgericht gewendet und gefragt, sind denn diese geschlechterdifferenzierenden Sterbetafeln im Rahmen der Bewertung für Zwecke der Erbschaft und Schenkungssteuer tatsächlich nach Artikel 3, also im Gleichheitssatz, verfassungsgemäß? In dem Fall war es so, dass ein Mann etwas übertragen hat und nach den Sterbetafeln leben Männer nun mal kürzer und von daher ist dann der entsprechende Koeffizient, der dann angewendet werden kann, auch deutlich geringer als bei Frauen. Und um die Frage geht es dann, ist das gerechtfertigt oder nicht? Das Aktenzeichen, unter dem das beim Bundesverfassungsgericht geführt ist, ist 1 BVR 880 aus 25. Ja, und dann als letztes von mir ganz kurz noch dazu. Im Oktober 2025 stehen ja wieder die neuen Steuerberaterprüfungen an. Jetzt sind endlich die Ergebnisse für die Steuerberaterprüfung 2024, 2025 rausgekommen. 52,1% der Kandidaten hätten bestanden. Wir wissen, die Zahl ist nicht so ganz korrekt. Da wird ja nur berechnet, die Menschen, die tatsächlich am Ende auch die Klausuren abgegeben haben, also all diejenigen, die sich angemeldet haben und zwischendurch aufgehört haben, sind hier nicht berücksichtigt. Aber die abgegeben haben, da haben über 52% bestanden. Schlechteste Quote von allen Bundesländern ist Berlin mit 39,9% und die beste, höchste Bestehensquote ist in Rheinland-Pfalz mit knapp 60%. Also herzlichen Glückwunsch an all die nochmal, war anscheinend auch nicht sehr einfach. Ja, und dann rüber zu dir, Steffen.
Ja, ich habe was mitgebracht aus der letzten Kabinettssitzung der Bundesregierung. Die war am 27. August. Und dort hat man debattiert über die Zuständigkeitsverteilung zwischen Amts- und Landgerichten und hat festgestellt, seit 30 Jahren ist dieser Grenzwert bei 5.000 Euro. Das ist nicht mehr zeitgemäß und man möchte den gerne anheben auf 10.000 Euro, um damit auch die Amtsgerichte in der Fläche zu stärken. Man hat auch darüber nachgedacht, ob es für bestimmte Sachgebiete doch sinnvoll wäre, streitwertunabhängig diese Dinge den Gerichten zuzuweisen, um eine Spezialisierung zu erreichen. Das betrifft zum einen etwa die Nachbarschafts Streitigkeiten, die streitwertunabhängig vor den Amtsgerichten ausgetragen werden sollen, oder aber Streitigkeiten aus Heilbehandlung, die dann den Landgerichten zugewiesen werden, wo sich dann möglicherweise auch spezialisierte Kammern bilden können. Also eine durchaus sinnvolle Überlegung und hoffen wir mal, dass das auch irgendwann Gesetzescharakter bekommt und dann auch verbindlich wird. Ja, und jetzt wohl zu den Urteilen, Dietrich.
Genau, da habe ich erst mal ein paar mitgebracht. Einmal vom BFH eine Entscheidung zur erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung. Da hat eine Kapitalgesellschaft eigentlich eigene Immobilien gehalten und verwaltet. Man hat dann aber en bloc 5 Mehrfamilienhäuser, Grundstücke auf eine andere Gesellschaft übertragen, die so zum selben Konzern gehörte und ging davon aus, dass man selber weiterhin zur erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung eben optieren könnte und dass sie hier anwendbar wäre. Das Finanzamt hat das nicht so gesehen und der BFH sieht das hier auch nicht so mit dem Argument, du darfst nur erweitert gewerbesteuerlich kürzen, wenn du eben tatsächlich nur deine eigenen Grundstücke hältst und verwaltest. Wenn du aber gewerbliche Tätigkeiten begehst, dann kriegst du nicht mehr die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung. Und die gewerbliche Tätigkeit, die man hier gesehen hat, ist der gewerbliche Grundstückshandel. Dadurch, dass diese 5 Mehrfamilienhäuser übertragen worden sind, sei die Drei-Objekt-Grenze dann überschritten worden. Dass man hier en bloc das verkauft hat, würde dann die Kläger auch nicht schützen. Dann hatten die Kläger noch gesagt, naja, aber das Ganze ist ja nicht nachhaltig, das war eben nur ein Verkauf und dann noch innerhalb des Konzerns. Und da hat der BFH gesagt, das Nachhaltigkeitsmerkmal, das gibt's, aber im 15 Absatz 2 Einkommensteuergesetz, und das gilt dann eben vor allem für Personengesellschaften, aber nicht für eine Kapitalgesellschaft, So wie hier in dem Fall. Die ist immer gewerblich und da findet der 15 Absatz 2 schon gar keine Anwendung. Also von daher muss man hier auch wieder aufpassen, dass man sehr schnell in den gewerblichen Grundstückshandel reinrutschen kann und dann eben auch als Kapitalgesellschaft sich die erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung kaputt machen kann. Das ist das Urteil des BfH vom 3. Juni 2025, Aktenzeichen Römisch 3 R12 aus 22. Und dann habe ich nochmal zwei Entscheidungen des BfH zur Umsatzsteuerfreiheit von Fortbildung, Weiterbildung mitgebracht. Einmal geht es um Präventions- und Persönlichkeitstrainings. Da stand dann eben im Raum, ist dann das umsatzsteuerfrei, ja oder nein? Da hatte das FG Berlin Brandenburg ganz ursprünglich noch gesagt, nein. Das ging dann zum BfH und der BfH hatte damals gesagt, ja gut, also ist ja schön, dass ihr nur ins deutsche Umsatzsteuergesetz in den Paragraphen 4 guckt. Aber, liebes FG, es gibt ja zum Beispiel auch noch Europarecht und da gibt es die Mehrwertsteuersystemrichtlinie und guckt doch mal den Artikel 132. Der ist weiter als unser Paragraph 4 Umsatzsteuergesetz. Vielleicht findet ihr da ja noch eine Umsatzsteuerfreiheit. Es ging das Ganze also zurück zum FG Berlin Brandenburg und die haben dann eben in den Artikel 132 Mehrwertsteuersystemrichtlinie geschaut und haben dann gesehen, aha, also solche Trainings können auch umsatzsteuerfrei sein nach Europarecht. Das hat dann das FG Berlin Brandenburg so entschieden und jetzt ging es wieder zum BfH und der BfH hat das dann bestätigt, dass für diesen Fall bei diesem Präventions- und Persönlichkeitstraining die Umsatzsteuerfreiheit durchaus in Betracht kommt. Das ist das BfH-Urteil vom 30. April 2025 zum Aktenzeichen Römisch 11 R5 aus 24. Ja, und dann nochmal zum BfH und der Umsatzsteuerfreiheit, diesmal von Kampfsportschulen. Da ist halt auch immer die Frage, sind die eben Schulen, die umsatzsteuerfrei sein können, ja oder nein? Hier gibt es wohl ein Urteil des Finanzgerichts Saarland vom 24.10.2024 mit dem Aktenzeichen 2K 1180 aus 20. Da muss es wohl um dieses Thema gegangen sein. Ich konnte dieses Urteil in meinen Datenbanken bisher nicht finden. Jedenfalls hat der BfH jetzt die Revision zu diesem Urteil zugelassen und in seinem Beschluss gesagt, dass er gerne sich bei Kampfsportschulen nochmal mit dem Thema Umsatzsteuerfreiheit nach 4 Nummer 21 UStG beschäftigen würde. Also da das in der ja, Praxis nicht so ganz selten ist, dass Kampfsportschulen sich hier auch mit der Umsatzsteuer zu beschäftigen haben, für uns relativ interessant. Wir werden dann auch darüber berichten, sobald es eine Entscheidung dazu vom BfH gibt. Erstmal jetzt zum Beschluss. Das ist der BfH vom 12. August 2025 zum Aktenzeichen Römisch 5 B60 aus 24. Ja, und dann hast du uns noch was Arbeitsrechtliches mitgebracht, Steffen.
Ja, und zwar die spannende Frage, kann das Löschen von Katzenvideos eine fristlose Kündigung rechtfertigen? Ja, der Aufhänger ist ein bisschen witzig, aber der Hintergrund schon sehr ernst. Also es ging hier um einen Streit zwischen dem Kläger, dem Leiter eines Tierheims und dem Verein, der dieses Tierheim betreibt. Der Vereinsvorsitzende hatte mit dem Leiter darüber gesprochen, eine Mitarbeiterin zu entlassen. Im zeitlichen Zusammenhang damit wurden dann Bestandslisten der im Tierheim vorhandenen Katzen gelöscht, einschließlich der dazugehörenden Fotos. Das hat den Verein veranlasst, dem Leiter zu kündigen. Im Prozess ist es dem Verein allerdings nicht gelungen, nachzuweisen, dass dieser Vereinsvorsitzende Ach, dass der Leiter, Entschuldigung, dass der Leiter tatsächlich diese Löschung vorgenommen hat, auch wenn ein hinreichender Tatverdacht nicht auszuräumen war. Ausdrücklich hat das Arbeitsgericht dann auch gesagt, ja, wenn man den Leiter angehört hätte zu diesem Vorwurf, also wenn der Verein dort eine Verdachtskündigung ausgesprochen hätte, hätte es möglicherweise für die Wirksamkeit der Kündigung gereicht, so als Tatkündigung. Allerdings genügte der Vortrag nicht. Es ist ein sehr wichtiges Beispiel, finde ich, dieses Urteil nochmal deutlich zwischen Tat- und Verdachtskündigung zu unterscheiden und darauf hinzuweisen, wie wichtig in einem solchen Fall es ist, den betroffenen Arbeitnehmer zu dem Vorwurf anzuhören. Das war das Urteil des Arbeitsgerichts Bocholt vom 24.07.2025 zum Aktenzeichen 1CA 459 aus 25. Ja, damit sind
Ja,
wir
vielen
durch.
Dank. Damit sind wir durch für die Woche. Ich danke dir ganz herzlich, Steffen, dass du wieder dabei warst.
Na
Und
klar,
dann
gerne.
bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Tschüss.